Ja, Leute, da sind wir wieder nach einer gewissen Zeit des Verschnaufens zurück und freuen uns jetzt zum Jahresende für euch und mit euch und über euch und über uns zu sprechen. Dieses Gespann, das sich Logos nennt, die unheilbar Gesprächigen. Wir wissen ja alle, die Feder ist mächtiger als das Schwert und diesem Credo folgen wir schon seit fast einem Jahr. Und Marco, ich bin jetzt hier mit dir an einem Jahresende angelangt, zum ersten Mal quasi als Podcast-Kollegium und würde gerne, nachdem du dich gleich auch nochmal der Zuhörerschaft zugewandt hast, mit Hallo und so weiter, das Jahr betrachten, das hinter uns liegt und vielleicht die ein oder anderen Stationen ansprechen und ja, preisen oder so. Ja, hi Marco.
Hi, ich grüße dich und vor allem euch alle dort draußen, wo auch immer ihr euch gerade befindet oder zu der Zeit befindet, in der ihr das hört. Ja, ein Jahr neigt sich dem Ende zu, das natürlich anders war als andere Jahre, aber für uns vor allem auch deswegen anders als andere Jahre, weil wir diese Form des Podcasts eröffnet haben. Wir dürften jetzt bei der 23. Folge sein, wenn ich das richtig so zusammenbekomme. Auf jeden Fall geht es auf die 25 stark zu. Und ja, das hat viele Veränderungen mit sich gebracht. Ich habe schon öfters davon geschwärmt, wie viel mir das bringt, wie viel aktivierter ich durch diese ganze Form bin. Wir haben unsere Homepage an den Start gebracht. Wir haben dort Texte hochgeladen. Das ist alles noch nicht perfekt und wird es wahrscheinlich auch nie sein, aber wir haben viel Kreativität und Zeit investiert, viel miteinander gesprochen und ich würde trotz der ganzen Umstände der Pandemie, des Lockdowns, ja, der gesellschaftlichen Unsicherheiten trotzdem sagen, dass es für mich ein bereicherndes, ein lehrreiches und ein erfolgreiches Jahr persönlich war. Und ich gerne mit dir darauf zurückblicke und auch künftig auf das Jahr 2020 als etwas sehr Besonderen zurückblicken werde. Wie würdest du denn ein Kurzresultat des vergangenen Jahres für dich beschreiben?
Das Jahr war für mich auf jeden Fall läuternd. Ich bin durch die Umstände wieder sehr nah bei mir selbst gelandet und habe meine Stimme gefunden, die ich ja der Welt durch dich mit dir preisgebe. Das heißt, da bin ich auch einfach präsenter geworden, nachdem ich doch eine gewisse Zeit von der sogenannten Bildfläche verschwunden war. Und ja, wie die meisten mitbekommen haben, gab es ja auch existenzielle Veränderungen. Es gab Ortswechsel bei mir und das hat mich insgesamt aufgerüstet, sodass ich mit viel mehr Fundament als letztes Jahr ins neue Jahr gehen kann. Und auch mit mehr Elan. Und das ist ganz, ganz gewiss diesem Podcast hier geschuldet. Und du?
Ja, ich gehe auch äußerst positiv gestimmt ins nächste Jahr. Ja, ins nächste Jahr, das sind natürlich sind's aufoktroyierte Mechanismen, die wir dem Ganzen aufdrücken, letztlich ob 31. Dezember oder 1. Januar ist relativ egal. Es ist keine Zeitenwende an sich. Man feiert das immer. Und ich wollte auch in meiner Jugend immer mehr aus diesem Abend machen, als es war. Und ja, die ganzen Neujahrsvorsätze etc. pp. Natürlich bringt es immer dieser Einschnitt, dieser Neustart unseres Kalenders, bringt immer wieder auch uns ja ein zyklisches zu Bewusstsein und ein Neuanfang, den wir als solches bestreiten können. Dann bleibt natürlich immer ein bisschen außer Acht, dass wir uns nicht zyklisch bewegen, sondern auf einer endlichen Timeline dem Ende entgegen bewegen. Und deshalb halte ich von diesem Reset, wie Mentalitäten nicht viel. Natürlich kann es was bringen, aber wir sollten uns über unsere Lebensspanne an sich weiterentwickeln. Und ja, man nutzt es aber immer ganz gerne, auch weil weniger Tageslicht etc. da ist, um mal einzukehren. Na, bei vielen Leuten ist natürlich auch Weihnachten mit Familie, Freunden eine Sache der Einkehr. Ja, auch das an bestimmte Tage festzumachen, ist ja immer ein bisschen albern, aber besser ist gar nicht, sage ich mir. Ja, ich werde froh gestimmt ins neue Jahr gehen. Wir haben ja schon für uns gesprochen persönlich einiges vor, auch fürs neue Jahr. Da will ich jetzt nicht irgendetwas spoilern, was eventuell gar nicht kommt, aber auch aus diesen Gründen gehe ich sehr optimistisch und ja, energiegeladen ins neue Jahr. Das kann ich auch gebrauchen. Ja, ich will diese ganze Entwicklung, die wir mit dem Podcast angetreten haben, auf persönlicher Ebene, auf intellektueller Ebene, auf der Beziehungsebene auch zu dir und zu mir selber. Letztendlich will ich weiter bauen. Ja, und hin zu dem So-Sein, zu dem Leben, was lebenswert ist, was sich nach Leben anfühlt und immer weiter weg von den Phasen, die mir auch in letzter Zeit wieder sehr zu schaffen gemacht haben. Weniger bei mir der Lockdown als vielmehr die Situation meiner Arbeitsstelle, die jetzt nochmal sehr, sehr, sehr stressig wurde. Ich ordentlich Stunden gekloppt habe für ein Unternehmen, was seinen Profit daran hat und ich nicht wirklich was davon mitnehme. Das hat mich jetzt nochmal frustriert, aber umso besser, dass wir jetzt hier zusammensitzen und aus dieser Lethargie herauskommen, denn wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass die Aktivität gerade in solchen Phasen unfassbar wichtig ist, denn der Passivität.
Ja.
Gehst du aktiv ins neue Jahr für dich, mental, körperlich, spirituell? Oder gibt es da noch so lähmende Erscheinungen? Also ich glaube, die haben wir alle immer, die Phasen.
Ja, ich bin natürlich auch gekoppelt an dem großen Ganzen. Ne? Und wir alle als ganze Menschheitsfamilie sind ja derzeit doch recht restringiert und können überwiegend nicht so, wie wir wollen. Aber die Möglichkeiten, die mir bereitstehen, das heißt, mich an der frischen Luft zu bewegen, was ich schon seit Wochen jeden Morgen mache, über eine Stunde, oder so tägliche kleine Yoga-Sessions, aber auch Schreibeinheiten, Achtsamkeitssitzungen und dergleichen, die mich doch irgendwie beweglich halten und vital machen, die will ich auf jeden Fall mit ins neue Jahr nehmen und auch vielleicht noch ein wenig mehr umsetzen. Ich habe vor kurzem mit einem Freund gesprochen, der ja auch ähnlich wie ich unheimlich anfällig ist für diesen sogenannten Trott. Ja, das heißt so, sich gehen zu lassen, beliebig zu werden, schlechte Dinge zu essen, dann aufzustehen, wann man Bock hat, also so diese Phasen, die man halt mal als Schüler in den Ferien allenfalls hatte und die auch okay waren, aber die dann wieder jäh endeten, wenn die Schule begann oder das Berufsleben später. Diese Phasen sind momentan sehr verfügbar, sag ich mal. Also ich bin zwar nicht arbeitslos, aber ich habe flexible Arbeitszeiten und brauche jetzt nicht unbedingt morgens um 7 Uhr aufzustehen oder dergleichen. Und wir beide haben so für uns anerkennen müssen, wir kennen uns auch schon ganz lange und konnten uns auch spiegeln, dass bei uns nur das Prinzip ganz oder gar nicht greift. Also wenn wir jetzt da so eine Art Potpourri aus mal so anfangen, dann geht's meistens in die Richtung Phlegmatismus und konsumieren und wenig machen. Sodass mein Vorsatz definitiv lautet, mit einer doch härteren Disziplin ins neue Jahr zu starten und dieselbe auch jetzt schon anzuwenden und bestenfalls zu etablieren, weil sonst hänge ich dann doch zu oft in den Seilen. Ja. ich übe noch massiv, mir mal ab und zu einfach einen Tag zu gönnen, wo es okay ist, mal nichts zu tun, aber nicht nach dem Motto, es ist so schön, mal nichts zu tun und sich vom Nichtstun auszuruhen, was dann doch die meiste Zeit geschieht. Also von daher würde ich jetzt aktuell sagen, yo, ja, mit der Hilfe von Kaffee, schwarzem Tee, Mate-Tee, ja, du kennst das ja bei mir, diese Kultur des Koffeinierens, sollte ich doch recht agil ins neue Jahr übergehen. Und auch da der Bumerang. Und die, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin jetzt auch aktiver. Ich habe mich ja selbst zu einer Diät verordnet. Die ist auch tatsächlich in der Vorweihnachtszeit bis auf ja hin und wieder jetzt eine selbstgemachte Nussecke relativ gut eingehalten worden. Ich merke Erfolge, ich fühle mich wohler, bin aktiver. Wir hatten von der Familie meiner Freundin Hunde jetzt hier, mit denen war ich dann halt dementsprechend oft draußen. Das werde ich weiter beibehalten, also auch ohne Hunde. Muss ich sagen, dass Hunde aber sehr viel Dreck in der Wohnung machen und es jetzt zum ersten Mal wieder sauber ist und ich da froh drum bin. ja, also ich will auch aktiver sein. Ich will vor allem schreiben und ja, du hast mich zu einer Runde eingeladen, von der ich hoffe, dass sie mir sehr helfen wird. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ja, ich gehe auch durchweg positiv ins Jahr und ja, will aktiv sein, will weiter leben, besser leben. Und ja, quasi, wie war es in Club der Toten Dichter, das Mark des Lebens, das Mark des Lebens aussaugen oder was? Nektar des Lebens. Irgendwie eins der Bilder, Mark des Lebens oder Nektar des Lebens, da heran. Mich würde nochmal interessieren, wenn du jetzt eine, und das kann auch nur eine Kleinigkeit sein, aus diesem Jahr aufgreifen müsstest, die sehr positiv für dich war. Was wäre das? Ich kann ja mal starten, dann kannst du noch mal kurz nachdenken.
Mhm, gerne, ja.
Bevor ich es vergesse, weil das ist mir gerade gekommen. Also einerseits, das klingt recht profan, aber für mich ist es tatsächlich etwas sehr Wertvolles jetzt geworden. Ich habe mir von dir das Chai-Tee-Rezept abgeschaut und habe doch jetzt schon einige Male mit einem neu gekauften Mörser jetzt, ich besitze das erste Mal in meinem Leben einen Mörser, Chai-Tee gemacht. Und ich muss sagen, cool. Ich erstens finde ich ihn sehr bekömmlich, er ist sehr lecker, er ist belebend. Und andererseits finde ich das Ritual um die Zubereitung des Tees, es ist jetzt keine japanische Teezeremonie, aber es braucht schon ein paar Minuten Zeit und dieses bewusste Zubereiten von Nahrung, ich zähle den Tee jetzt auch mal als Nahrungsmittel natürlich dazu, dass man die ganzen Gewürzkomponenten mörsert, sie anrüstet, danach den Tee aufkocht, die Milch da hinzugibt und so weiter. Es ist dann immer mit dem ganzen Prozess eine halbe Stunde Arbeit, mit ein bisschen sauber machen und dann setze ich mich hin und genieße den Tee. Also das ist eine Kleinigkeit, die in diesem Jahr für mich sehr neu ist und die ich sehr liebe und die ich, wenn ich sie mache, wirklich sehr bewusst ausführe und dadurch so unfassbar genießen kann. Das ist auf jeden Fall eins der positiv Erlebnisse und das klingt irgendwie ein bisschen traurig, dass das für mich eins der herausstechenden Erlebnisse war, aber ja, müssen andere, haben vielleicht auch so Kleinigkeiten, die sehr viel Bedeutung gewonnen haben, sollte man sich auch mal selbst fragen. Das ist für mich eins der Highlights 2020 und wenn ich ein anderes wirklich tiefergehendes Erlebnis oder einen tiefergehenden Prozess ansprechen möchte, dann ist es der Beschäftigung mit der eigenen Männlichkeit. Da haben wir einen eigenen Podcast zu aufgenommen. Du hast mir eine Literaturempfehlung an die Hand gegeben. Das war wirklich auch tiefergehend, beflügelnd, verändernd, bewusst machen von Strukturen, die ich immer als sehr quatschig abgetan habe. Hm. Da möchte ich gar nicht in die Tiefe gehen. Den Podcast müssen wir jetzt auch noch mal zu Spotify hochbringen, dann kann man sich's da noch mal nachhören. Das waren aber so zwei, ein kleines Schlüsselerlebnis, ein etwas größeres, was dieses Jahr für mich ja sehr individuell gemacht hat. Hast du ähnliche Erlebnisse?
Ja, danke erstmal, dass du mich damit ja auch auf eine gewisse Weise ehrst, dass ich dich da mit dem Chai-Tee inspirieren konnte. Das freut mich. Also ich weiß genau, was du mit dem Genuss meinst. Ja, das Ritual nach dieser doch recht aufwendigen Prozedur, diese Köstlichkeit zu sich zu nehmen. Ja, also ich habe ja fast eine ganze Folge vor einigen Monaten darüber gesprochen, dass sich bei mir die wesentlichste Veränderung der letzten Jahre durch den Umzug gestaltet hat, hier nach Michelbach, Marburg-Michelbach. Und das war mit Sicherheit der wesentlichste Schritt in diesem Jahr und hat ganz viel ausgelöst. Aber ich will jetzt auch doch lieber auf eine kleine, dazugewonnene rituelle Alltagshandlung zu sprechen kommen. Ich habe es gerade auch schon angeschnitten. Ja, dass ich mich halt morgens wieder hinsetze, eine Stunde und Mindfulness betreibe. Das heißt, achtsam betrachte, was wirklich da ist, wie mein Körper und mein Geist gerade auf Umstände reagieren, wie sich alles anfühlt und merke, dass seitdem ich das wieder tue, das fing vor 3 Wochen an, ich eine Reife entwickelt habe, obwohl ich die letzten Jahre doch kaum meditieren wollte, respektive konnte, weil dann in mir einiges nervös wurde. Und diese Reife zeigt sich halt in der Form, als ich nichts mehr erwarte. Ich setze mich also nicht hin und möchte, dass mein Körper sich gut und entspannt anfühlt am Ende der Session oder dass ich irgendwie balanciert und massiert bin geistig und dann ja einfach glasklar durch den Tag komme, sondern ich schaue wirklich, wie ist es gerade um mich bestimmt. Und das erschafft ein vorher so nicht dagewesenes Interesse. Und dieses Interesse ist sehr mächtig, weil ich da wertneutral bin. Ich schaue einfach und nehme zur Kenntnis und sag mir, ah, das bin ich und so bin ich und so weiter. Und das führt dann doch recht schnell in jeder Sitzung in die Tiefe, sodass die Stunden zum Teil ja wie Wimpernschläge verfliegen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Manchmal habe ich den Wecker gar nicht gehört und bin dann nach eineinhalb Stunden zu mir gekommen oder habe dann den Wecker ausgestellt und noch ein bisschen weiter gesessen. Also da merke ich auf jeden Fall, ist sozusagen meine Apotheke, meine Tankstelle wieder verfügbar, die ich lange aus den Augen verloren habe.
Kannst du einmal, um das Ganze vielleicht so ein bisschen von dem Prozess her anschaulicher zu machen, ich bin mir nicht sicher, ob jeder unter dem Begriff Achtsamkeitsübung etwas verstehen kann. Wenn du dann aufstehst und da herangehst, mit welchen Gedanken und mit welchen Strategien geht man in diese Übung hinein?
Ich würde lieber erstmal Achtsamkeit definieren und das anhand eines greifbaren Beispieles. Also wenn du vor dir ein Gemälde hast, dann brauchst du als erstes Konzentration, um dieses Gemälde zu fokussieren, also um dich sinnlich auf dieses Gemälde auszurichten. Und wenn du jetzt anfängst, Details in diesem Gemälde zu betrachten und zu recherchieren, zu entdecken, dann bist du achtsam. Also du tastest sozusagen auch die Kleinigkeiten, die sinnlich erfahrbar sind, um dich herum ab. Und das ist jetzt nicht nur im visuellen Sinne gemeint, sondern natürlich in sämtlichen Sinnesformen. Und das Achtsamsein im Sitzen, Mindfulness-meditationstechnischen Sinne, bedeutet, ich konzentriere mich zunächst. Die Konzentration erreiche ich, indem ich meinen Atem betrachte, indem ich mich auf meinen Atem konzentriere. Und merke, dass der Atem mehr ist als nur ein vorübergehendes, sporadisches Gefühl, sondern dass ich dadurch verschiedene Temperaturempfindungen in der Nase oder auch im Körper haben kann, dass mein Körper sich bewegt beim Atmen. Also auch hier empfinde ich dann verschiedene Details. Und wenn ich merke, ich bin jetzt da, also ich bin jetzt nicht mehr in diesem ständigen Fluss der Gedanken, sondern habe mich kalibriert, dann fange ich an, meinen Körper vom Scheitel bis zur Sohle abzuklopfen, also indem ich mit meiner Achtsamkeit, also meiner Aufmerksamkeit wandere und spüre, ja, also was ist zum Beispiel gerade in meinem Gesicht? Sind da Juckempfindungen? Sind da Wärme- oder Kältegefühle? Zwickt da irgendwas? Zuckt da irgendwas? Zwackt da irgendwas? Ist da vielleicht auch gar nichts? Auch das Nichtgefühl ist ein Betrachtungsobjekt für mich. Und dann wandere ich also durch meinen Körper und bleibe hier und da mal stehen, wenn ich was Gröberes empfinde. Und dann kommen nach einer Zeit, ja, meistens kommen nach einer Zeit Emotionen, also Gefühle, die ich auch körperlich erfahren kann, die nicht immer begründbar sind für mich. Also es kommen sowohl schöne als auch unschöne Gefühlszustände und auch die beschaue ich dann. Also wenn zum Beispiel Wut entsteht, dann habe ich so einen sehr angespannten Bauch und ein Gefühl von Hitze und ein Gefühl von Spannung und bei Angst natürlich ein Gefühl von Enge, wie der Name schon sagt, in der Kehle, in der Brust. Traurigkeit ist sehr schwer, das zieht mich nach unten. Es gibt aber auch die Freude, die mich nach oben hebt. Es gibt die Euphorie, die mich regelrecht entfacht, wie so ein Karnevalsknaller. Und ja, und all das betrachte ich einfach in seiner Unbeständigkeit, ja, in seiner Vergänglichkeit, in seiner Art und Weise zu entstehen, zu bleiben und zu vergehen. Und bin derweil, also natürlich nicht ausnahmslos, aber ich bin überwiegend nicht in irgendwelchen Planungen, irgendwelchen Rückschauen oder irgendwelchen Überlegungen gedanklich.
Also das Ziel ist es, nicht zu dissoziieren ich und Zukunft oder mein vergangenes Ich und jetzt, sondern wirklich absolute Gegenwärtigkeit und aus einem passiven Beobachter heraus. Also das Ich soll am besten zurücktreten und nur beobachten?
Nein, das Ich kann gar nicht beobachten. Also das Ich ist nicht in der Lage, in diesen Modus zu wechseln.
Was beobachtet?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, ne? Also da scheiden sich auch die Geister. Das ist schon fast ein Zen-Koan, den man jetzt erstmal 10 bis 12 Stunden lang betrachten sollte, ehe deine Antwort fällig wäre. Aber ich sag einfach mal Bewusstsein. Das Ich ist ja etwas Identifiziertes, Reagierendes, Bewertendes, ja. Und das ist das, was die Gedanken schafft. Das ist auch das, was eigentlich keine Lust hat, sich hinzusetzen und jetzt einfach nur zu schauen. Und die Lösung des Problems, sage ich mal, ständig mit dem Ich verkettet zu sein und gefangen zu sein, ist das Ich zu betrachten. Ja, also wenn sozusagen das Ich die ganze Zeit Gedanken framet und produziert und mich oder diesen Körper in Wallung bringt, dann geht es halt darum, erstmal diesen Zustand zu betrachten. Ja, also sozusagen sich vor sein eigenes Ich zu setzen, also die Buddhisten sagen, sitting face to face with your enemy, die sagen tatsächlich, Monkey Mind ist der große Gegner der Mindfulness. Und zu schauen, was passiert da gerade, was macht das? Und zu erkennen, das ist nicht alles. Ja? Das ist ja die Illusion, das ist ja das mächtigste, ja, Schwert des Ichs, ist dir zu erzählen, ich bin alles. So, ne? Und darüber hinaus gibt es nichts. Und genau da sind die allermeisten drin gefangen. Aber festzustellen, dass das Ich doch nur ein kleiner Punkt auf einem ganz großen Bewusstseinsschirm ist. Das macht ganz schön froh und frei. Gerade diejenigen, die unter ihrem Ich leiden. Ja, das ist auch nicht ohne Grund eine therapeutische Schule geworden. MBSR, Mindful Based Stress Reduction heißt das. Von John Kabat-Zinn entwickelt. Und wie gesagt, also du merkst, dass der Modus der Kontemplation nicht über das Ich abläuft. Ja, da ist nichts, was in dem Moment dieses typische monoschematische Reagieren, Bewerten, darunter leiden oder Begehren benutzt.
Und dient es dann eigentlich auch der Selbsterkenntnis in einem sehr breiten Sinne? Also das ist ja gerade dann die Erkenntnis, dass dieser eine Teil des Selbst nicht alles ist, ist ja Selbsterkenntnis und vor allem ja die eigenen Seinsweisen in Kontext zu setzen. Das ist am Ende, kommt am Ende bei raus, unter anderem.
Ich muss sagen, so diese Idee der Selbsterkenntnis kommt ja eher aus einer anderen Richtung. Ja, das geht dann so ein bisschen in Richtung Gnostizismus oder Sufismus, also oder was Mystisches. Natürlich ist das letztlich auch eine große Selbsterkenntnis zu verstehen, dass das Ich eine Illusion ist und dass alles vergänglich ist. Ja, also das nennen die Buddhisten dann Panya, das ist Weisheit. Das habe ich, glaube ich, auch schon irgendwann mal besprochen mit dir. Gibt es verschiedene Weisheitsformen, da will ich gar nicht so reingehen. Aber diese Weisheit ist dann doch eher nur das Vehikel, ja, zum Freiwerden. Ja, letztlich geht es immer um den Weg des sich Befreiens, des Abstreifens dieser Ich-Lasten. Und dann irgendwann des zum vollständigen Erwachens oder Aufwachens, was auch als Buddhaschaft bezeichnet wird. Und dadurch wird natürlich alles Bisherige abstrahiert und in Frage gestellt. Und ich glaube, dass bei mir in meiner persönlichen Geschichte jetzt als Achtsamkeitspraktizierender relativ früh die Brechstange stattgefunden hat und ich mich ein bisschen zu weit über den Tellerrand hinaus gelehnt habe. Das war gar nicht unbedingt nötig. Also ich hätte durchaus noch weiter funktionieren können und stattfinden können als Person, als Melvin. Bin aber dann durch diese tiefe Sicht, komme ich immer wieder drauf zu sprechen, also ob in persönlichen Dialogen mit dir oder auch hier jetzt in dem Podcast, bin ich dadurch entzweit worden. Ja. Also das Ich in mir ist so ramponiert und so in Sorge, dass es sich auflösen könnte, was ja de facto passiert, dass es sehr, sehr viel dafür tut, die sogenannte Macht beizubehalten. Und da ist einfach wichtig, auch drüber zu sprechen, wenn überall auf der Welt die Meditations- und Achtsamkeits- und Yogamärkte boomen, dass gerade Menschen, die eine schwierige Lebenslaufbahn hatten, mit vielleicht sogar den ein oder anderen Traumatisierungen sensibilisiert werden und vor allen Dingen deren Mentoren, Mentorinnen dafür sensibilisiert sind, wie arbeite ich mit jemandem, der sehr viel Altlasten mitbringt, ja, bei dem die ein oder anderen Seelenkammern aufgehen könnten, die lange Zeit verschlossen blieben, mit gutem Grund sozusagen. Da beschäftige ich mich auch momentan sehr stark mit. Und ich könnte jetzt so viel noch sagen, aber ich will nicht die ganze Zeit weiter plaudern, sondern dich auch mal zu Wort kommen lassen, Marco. Wie ist das denn für dich, wenn ich so davon spreche? Was macht dein Ich mit dir?
Mein Ich?
Ja.
Also, man ist ja tatsächlich, ich hobbymäßig hin und wieder habe ich mal meditiert, aber ich würde nicht mal im Ansatz sagen, dass ich das irgendwann mal ernsthaft betrieben habe, sodass ich da ein kompletter Laie bin. So, es ist ein Denken und eine Lebensweise, die unserer Kultur, in der ich hier aufgewachsen bin, erstmal recht fremd ist. Deswegen kommen bei mir immer ja unterbewusst leichte Gefühle der Abneigung und des Stopp mal, so, das klingt alles nach Schwachsinn, Impulse hoch, die ich aber relativ schnell auch einordnen kann und dann auch nicht irgendwie handlungsbestimmt werden lassen. Allerdings, ja, es ist immer so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl dabei, das zu hören, weil es klingt einerseits so unfassbar spannend und anziehend und nachahmenswert, andererseits aber auch mit einer verdammt großen Menge an Arbeit zusammen. Also das klingt jetzt, es ist halt ein lebenslanger Weg, den man gehen muss. Und auch das heißt ja nicht, dass man irgendwann mal einen Zustand erreicht, der Erleuchtung oder dergleichen im buddhistischen Sinne dann nahe kommt. Oder Erweckung ist es ja, glaube ich, ne? Von daher ist es halt, es ist so eine, wie bei vielen Dingen, die unbekannt sind oder größtenteils unbekannt, vielleicht nur theoretisch mal so angepiekst, ist eine Mischung aus Neugier und ja, und so ein bisschen Verhalten, Angst des Neuen gegenüber. Aber ja, da bin ich auch ein Typ für. Alles Neue bereitet mir erstmal Sorge. Das war schon immer in meinem Leben so, sei es der Übergang vom Kindergarten zur Schule, zur fortführenden Schule, zur Universität, war immer in meinem Leben mit großen Unsicherheiten persönlicher Natur verbunden. Das hat immer ganz, ganz lange und heftig ausgestrahlt auf mein eigenes Wohlbefinden und auf meine Handlungen. Also ich würde auch mal so frech behaupten, dass ich darin besser geworden bin. Aber ich denke mir immer so, ja, müsstest du einfach mal ausprobieren und dann denke ich mir auch, ja, wann denn so? Und bin noch ein bisschen faul dann zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber an sich bin ich höchst interessiert und ich glaube auch, dass na, habe ich dir auch schon öfter persönlich gesagt, deine Herangehensweise und meine an das Leben und an diesen Podcast und an die Inhalte dessen schon teilweise unterschiedlich, recht unterschiedlich sind, aber auch gerade deswegen so befruchtend und belebend. Ja, habe ich das irgendwie deutlich machen können? Ich weiß es nicht besser zu beschreiben.
Ja, auf jeden Fall. Da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt, ist das überhaupt ohne weiteres beschreibbar, ne? Ja. Also reichen da unsere Worte aus? Also was für mich einfach die größte Schwierigkeit darstellt, ist, dass ich mich komplett umerziehen muss, um da durchgehen zu können. Das heißt, ich lebe gegen den Weg, der mir gezeigt wurde, und zwar von meiner Familie und gesellschaftlich und eigentlich von fast allem, weil die allermeisten dieses Ego-Dasein nun mal fristen. Unsere Welt basiert darauf. Ich sage jetzt einfach mal schnippisch, deswegen geht's uns auch nicht gut, ja, weil das Ego automatisch die drei Gifte produziert: Gier, Verblendung und Hass. Ja, ganz kurz dazu. Irgendwann im Verlauf seiner Urgeschichte hat der Mensch festgestellt, dass andere Menschen mehr als er haben, ja, weil sie sesshaft wurden und sich vielleicht auch zivilisatorisch weiterentwickelt haben, und daraus entstand letztlich Neid. Und als er dann selber angefangen hat, sesshaft zu werden und Güter zu sammeln und ja, sich vielleicht auch für Glitzer, Glitzer, Glimmer, Glimmer zu faszinieren und gemerkt hat, das kommt ihm aber irgendwie abhanden und alles rinnt ihm durch die Finger, ist also vergänglich, dann ist Hass entstanden. Und dadurch, dass er das nicht gecheckt hat, ja, dass die Dinge nun mal so sind und dass ihm das gar nichts bringt, daran anzuhaften, kann man eben von einer gewissen Verblendung sprechen. Das heißt, der Hass auf den anderen, der mehr hat, oder auf sich selber, weil man so wenig hat und so weiter, ist eines der Urgifte. Und aus all dem ist dann ja sehr viel entstanden, was wir heutzutage als unsere Welt begreifen. Ja, und das so, ja, so zu durchschauen, zu durchleuchten, bedeutet natürlich, dass ich das große Ganze erstmal komplett in Frage stelle und mich dagegen stemme. Und das ist super, super anstrengend. Das ist nicht go with the flow, so, ne, schwimm mit dem Schwarm. Das ist wirklich gegen den Strom schwimmen. Ja, das ist die Idee, sonst komme ich nie an die Quelle. Ja, das ist den auch zum Teil die Herde, den Schwarm verlassen und so weiter. Das ist sehr viel Alleinsein mit sich selber, wenig Austauschmöglichkeit, wenig Verständnis, und immer wieder auch etwas, ja, sehr Sehnsüchtiges in mir, wo wir auch wieder bei süchtig sind, also sehnsüchtig, zurückwollendes, ja, in die Herkömmlichkeit, in das Gewohnte, ja, wo ich aber dann schon unter Umständen gar nicht mehr so reinpasse, weil schon zu viel, ja, passiert ist oder verstanden wurde. Das heißt, dieser Weg ist nicht nur Arbeit, der Weg ist vor allen Dingen Schmerz. Und darauf basiert ja auch Buddhas Kernaussage, Leben ist Leiden. Ja, also wir leiden darunter, dass wir auf alles Sinnliche reagieren, ob jetzt positiv, neutral oder negativ. Ja, das, was wir schön finden, wollen wir am liebsten besitzen und behalten oder mehr davon und merken, das funktioniert halt meistens nicht. Leider ist das heutzutage vor allen Dingen das Gut Geld. Ja. Und das, was wir gar nicht wollen, wie zum Beispiel Krankheit oder Konflikte oder Trennungen oder wie auch immer, ne, das wollen wir, das bekämpfen wir natürlich, lehnen das ab und leiden da auch umso mehr drunter. Und das Naturell dieser unangenehmen Faktoren ist halt auch, sich zu reproduzieren. Da war, also deswegen, weil wir ihm eine Identität verschaffen, dass wir darauf reagieren. Das heißt, es reproduziert sich, weil wir diesem eigentlich leeren Phänomen einen Sinn beimessen. Das ist ganz verrückt. Das ist tatsächlich, wenn du dieses, ja, ich sag mal, Theaterspiel verlässt, dann hören die Dinge, die Faktoren, die Phänomene auf, sich in der Form zu reproduzieren. Und dann kann dieses Leid auch nicht so reproduziert werden. Also, ob du es mir glaubst oder nicht, oder ob es mir die anderen glauben oder nicht, mein Leiden heutzutage ist ganz, ganz wenig auf solcherlei beschränkt oder bezieht sich ganz, ganz wenig auf solcherlei, sondern da ist ein tiefes, inneres, andersartiges, weltfremdes Leiden. Also ich leide mehr unter der Erkenntnis, dass alles leer ist, als dass ich weniger habe als andere oder so. Ne? Und mir kommt gerade zum Thema Geld noch ein Spruch von dem von Grimmelhausen. Der ist recht bekannt, der hat den Simplicissimus geschrieben. Dass man ohne Sorge lebe, sorgt man stets um Gut und Geld, das doch den, der es entsorget, immer da in Sorgen hält. Also, selbst, ja, ne, auch wenn ich da bereits ausgestiegen bin und gar nicht mehr so das Geld brauche, ich kann ja nur existieren, wenn ich am Monatsende oder am Monatsanfang besser gesagt eine gewisse Summe zur Verfügung habe, weil ich bin nicht überlebensfähig ohne Geld. Ich kann nicht in den Wald gehen oder bin auch kein guter Dieb oder so, um mich an diesem und jenem zu bereichern. Das kann ich nur in meinen Computerspielwelten.
Ja. Ja, das läge dann an der Gesellschaft, ne, und an der Form dessen, welche Gesellschaft möchte man reproduzieren, welche möchte man vielleicht aufbauen. Ist das Ganze, dieses Theaterspiel auf der Bühne mitzumachen, diese Seifenoper, ist es das, was wir wollen, oder wollen wir uns mal in den Zuschauerraum bewegen und das Ganze dann von einer erhöhten Position betrachten und sehen, wie lächerlich und profan viele Dinge auch sind, aber dann auch erkennen, dass manche Dinge halt sehr wohl an die Existenz an sich reichen und Problematiken da sind, die halt die wichtigen sind, die man angehen muss.
Ja. Auch das große Thema Wollen können wir mal philosophisch hinterfragen. Ich glaube, ich habe dir auch schon mal irgendwann diesen Leitspruch gesagt, der aus dem Zen-Buddhismus stammt, wisse, was du willst. Ne? Geht nicht nur darum, so, ja, was gilt es zu wollen? Ja, gilt es wirklich zu wollen, eine Karriere zu machen? Gilt es wirklich zu wollen, eine Familie zu gründen, ein Auto und so weiter? Das sind ja oftmals oktroyierte, Fremdmeinungen oder so, die einfach on vox sind, die sich einfach als Konsens etabliert haben. Aber was willst du wirklich? Und da finde ich, ist ganz spannend, wie wir auch in den letzten 50 Jahren eine sexuelle Befreiung erreichen, ja, wo immer mehr Homosexuelle oder mittlerweile auch diversgeschlechtliche sich trauen, ja, zu ihrem wahren Empfinden zu stehen und sich zu bekennen und das gesellschaftlich immer mehr auch toleriert wird, weil ich glaube, auch das erschafft ein entsetzliches Leiden, wenn du weißt, was du willst, aber weißt auch, dass dieses Wollen in der Form nicht wirklich toleriert oder respektiert wird, sondern du viel mehr herausgefordert bist, entgegen deinem eigentlichen Sein, ja, zu fühlen und zu handeln. Und ach, da gibt es ja Umerziehungsmaßnahmen, kirchliche, und weiß ich nicht, ne? Ja. Finde ich auch mega spannend, diese ganze Geschichte rund um das Wollen. Und dann könnte ich natürlich auch wieder als, sag ruhig.
Durfte ich hier ein Essay schreiben. Wir haben uns ja gegenseitig Essay-Themen gestellt und das das war dein Thema an mich. Mhm. Ich weiß gar nicht, den Text habe ich, glaube ich, nicht online gestellt, werde ich mal machen. Aber ich glaube, ich fand ihn ganz gelungen. Müsste ich aber nochmal drüber lesen. Ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lang her, aber irgendwie, ich weiß, was meine Pointe war, aber müsste ich nochmal drüber lesen.
Ja, da war natürlich auch meine Idee, dich so ein bisschen anzukicken.
Ne? Ja, es sind die Fragen, die wir uns halt stellen müssen, individuell und als Gesellschaft. Was wollen wir? Hm. Und auch gerade vielleicht jetzt in dieser Situation des Herunterfahrens von gegebenen Strukturen, die man meist unhinterfragt jeden Tag reproduziert hat, die jetzt halt brach liegen aus Umständen heraus, die niemand so richtig gewollt hat, vorausgesehen hat. Gerade dann sollte man doch vielleicht, so zynisch das klingt, diese Situation dazu nutzen, wenn man die Zeit schon hat, genau das zu hinterfragen, was man möchte, was man wieder aufnehmen möchte oder was man vielleicht verändern möchte. Was zeigt diese Mangelsituation des Lockdowns, was wirklich ein Mangel ist und welche Aspekte des Lebens sind tatsächlich kein Mangel? Welche vermissen wir gar nicht? Also zum Beispiel kollektiv als Mensch, individuell mögen es manche vermissen, aber niemand braucht auf die lange Sicht gesehen Kreuzfahrten. Das braucht man nicht.
Nee, null. So. Das brauchen die Weltmeere auch gar nicht.
Nee, vor allem die nicht. So, und das sind halt so die Fragen, die man sich selbst stellen sollte, vielleicht auch diskutieren sollte, vielleicht auch mal Heiligabend, wenn man mit dem Abend an sich nichts zu tun hat, vielleicht mal über Skype oder Discord oder sonst welche Kommunikationsform mit ein, zwei Freunden treffen, vielleicht trotzdem ein Weinchen trinken. Und darüber diskutieren.
Ja.
Den Logos verbreiten. Du, wenn du nichts mehr hast, ich bin recht leer, ich bin glücklich. Ich bin mit einem nicht so guten Gefühl heute in den Tag gegangen und das war wieder genau das Richtige, das durchzuziehen. Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ging es dir recht ähnlich. Wir hätten uns beide in Passivität ergehen können und hätten es beide wahrscheinlich auch dankend angenommen, hätte jemand den Schritt gewagt und gesagt, so, hör mal, heute ist nicht so gut. Aber für mich persönlich, ich kann sagen, es war sehr gut, dass wir es nicht abgeblasen haben und trotzdem trotz der Lethargie hier hineingegangen sind und wie jedes Mal produktiv waren.
Ja. Ja, ich bin auch dankbar, dass du mir vorhin geschrieben hast, du hättest bereits alles aufgebaut und keine Bedenken oder so geäußert hast. Ich glaube, wenn du jetzt unsicher gewirkt hättest, dann hätte ich sofort diese Karte ausgespielt und gesagt, komm, verschieben wir, ne, was du heute kannst besorgen, verschieb doch lieber auf morgen und so.
Ja.
Also mir geht's da genauso, Marco. Ich weiß nicht, ob wir uns dieses Jahr nochmal hören, weil jetzt sind ja nun mal auch diese ziemlich bedrängenden Rauhnachts- und Weihnachtstage. Und ja, ich fühle mich jetzt auch wesentlich besser als vor diesem Ereignis.
Ich würde gerne noch einen geschmacklosen Witz erzählen, den ich gestern gehört habe. Und zwar war es bei Kino Plus. Ich will die Credits nicht für mich. Kann man auf YouTube sehen. Ich finde den großartig. Melvin, warum kann Miss Piggy nicht bis 70 zählen? Miss Piggy sagt dir was, ne?
Ja, ja, klar, weiß ich nicht. Ja, weiß ich, ja.
Weil sie bei der 69 einen Frosch im Hals hat. Den fand schlecht. Ich großartig.
Ja, sie ist ja in Kermit verliebt, sozusagen. Ja. Ach du Schande. Ja, das ist ja genau mein Humor. Also ich bedanke mich auf jeden Fall dafür. Den werde ich mitnehmen in die Festtage und den einen oder anderen auftischen.
Ja, und ich würde noch ganz kurz, jetzt wo wir schon mal in Dankesstimmung sind, danke an jeden da draußen richten, der uns hört, der irgendwas herauszieht, und danke an die vielen Leute, die sehr oft Feedback geben. Das hilft uns, besser zu werden. Das hat mir geholfen, besser zu werden. Ich bin da wirklich dankbar für. Und wer weiß, vielleicht irgendwann mal, wenn es die Umstände erlauben, sieht man sich mal in irgendeiner Kulturveranstaltung persönlich und macht so eine Geschichte live. Da würde ich mich riesig drauf freuen. Danke an jeden Klick da draußen. Ich bin demütig und verneige mich.
Oh ja, ich auch. Und ich finde es sogar angemessen, 2, 3 Namen zu erwähnen, weil die Leute mir doch jedes Mal Feedback gegeben haben und uns angestoßen haben mit verschiedenen Themen. Und das soll auch ein Anreiz an alle anderen sein. Also wenn ihr uns aufmerksam folgt und zwischendurch auch mal das ein oder andere Wort, ein oder anderen Logos quasi in unsere Richtung pustet zu dem, was wir hier preisgeben, dann werdet ihr eines Tages gewürdigt. Das ist der Ritterschlag sozusagen. Also an der Stelle möchte ich mich vor allen Dingen bei meinem guten Freund Chrissy aus Mainz bedanken, der mindestens 3 oder 4 Themen vorgeschlagen hatte, und auch an Basti, einen meiner besten Freunde in meiner Heimat am Niederrhein, der ausgiebig reagiert hat auf viele Folgen. Ich möchte mich bei Lisa bedanken, die uns fleißig beworben hat und auch aus dem Hintergrund unterstützt und vor allen Dingen dafür sorgt, dass Marco Wärme empfindet. Ich möchte mich bei unseren Eltern bedanken, von denen ich auch weiß, dass sie uns zwischendurch hören und auch darüber immer wieder mal feststellen, was sie doch für Söhne haben, für männliche, gut geformte Söhnchen. Und ja, alle anderen, die ich jetzt vergessen habe, bitte nehmt es mir nicht krumm. Also ihr seid in meinem Herzen. Und nächstes Jahr wird unser Jahr. Na, nächstes Jahr kommen wir dann doch mal ein bisschen größer raus, hoffe ich.
Ja. Bleibt nur noch Liebe und Vertrauen zu wünschen an euch alle da draußen. Ja, und jetzt werde ich doch pastoral. Tragt die frohe Botschaft nach draußen, denn der Logos ist da.
Amen.
Tschüss.